Ich freue mich, dass wir an diesem Sonntag wieder aufgefordert werden, das Werk Jesu Christi für uns alle neu zu erfassen und kennenzulernen. Wir haben ja Predigtexte vorgegeben bekommen, die darauf hinweisen, was Jesus tun wollte und was er getan hat. Zum einen im Johannes 2, die Hochzeit zu Kana, wo er deutlich machte, warum er in diese Welt gekommen ist. Nämlich durch sein eigen Blut reinzuwaschen alle, die an ihn glauben. Dass nicht der äußere Ritus und die äußeren Waschungen der Menschen dazu helfen können, ein seliges Leben zu führen. Und zum anderen haben wir die Vollendung dieses Heils, indem der Apostel Paulus im Römerbrief darauf hinweist, jetzt seid ihr doch wiedergeboren. Jetzt habt ihr das Geschenk bekommen, um eurem Gott wirklich zu leben, zu dienen. Macht Gebrauch davon. Wir haben ja in der Losung schon gehört, dass wir zu denen gehören, die überhaupt nichts in die Welt gebracht haben und dadurch auch von sich überhaupt nichts hinausbringen können, weil das, was wir hier produzieren, nicht tauglich ist. Hinausgebracht kann nur das werden, was von Gott gegeben ist in unser Herz. Das hat ewigen Bestand und das wird wieder offenbar werden in der himmlischen Herrlichkeit. Desgleichen sangen wir im Eingangslied davon, dass wir nichts zu bringen haben. Das ist eine Wahrheit. Alles, Herr, bist du. Natürlich vergessen wir oft diese Wahrheit. Versuchen doch, Gott etwas zu bringen, für ihn etwas zu tun. Aber wir selber können es nicht. Es kann nur aus dem entstehen, was der Herr uns gibt. Und daran erinnert der Apostel Paulus in Römer 12, indem er schreibt in Vers 9 und weitere, und zwar an die Gläubigen schreibt er das ja, von der Liebe, die ihr Herz erfüllt hat durch den Heiligen Geist und die jetzt bewegt werden soll und eingesetzt und zugelassen werden soll. Die Liebe sei ohne falsch, hasst das Böse, hängt dem Guten an. Die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich. Einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Seid brennend im Geist, dient dem Herrn, seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet, nehmt euch der Nöte der Heiligen an, übt Gastfreundschaft, segnet, die euch verfolgen, segnet und flucht nicht, freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Seid eines Sinnes untereinander. Trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch herunter zu den Niedrigen. Haltet euch nicht selbst für klug. Wenn es um das Evangelium Jesu Christi geht, sind wir mit unserer Weisheit völlig ausgeschaltet. Es geht um die Weisheit Gottes im Leben der Kinder Gottes. Und wir sehen ja in unseren Tagen, in unseren Zeiten, wo es hinführt, wenn diese Weisheit Gottes nicht mehr pulsieren kann im Herzen der Christen, dann gewinnt das Böse in dieser Welt die Oberhand, weil die Christen nicht mehr aus Christus leben. Aber der Apostel erinnert daran, schaut, ihr habt empfangen, was ihr nicht produzieren konntet. Und das soll bewegt sein. Denn Christus selbst will durch die Seinen in diese Welt reden. Wenn Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt, ihr seid das Salz der Erde, dann geht das ja nur, wenn er das Licht ist in uns. Wir selber können kein Licht sein. Wir selber können kein Würzsalz sein, sondern nur Christus in uns. Diese Gewähr, eine rechte Einheit unter den Gläubigen zu haben, die dann zum richtigen Aufbau einer Gemeinde und zwar nicht nur örtlich, sondern in der ganzen Welt mitwirken kann und zugleich auch ein Erkennungszeichen für die Liebe Gottes werden darf, kann nur durch den Herrn selbst gestaltet werden. Denn Gott ist Liebe. Wo er wirkt in seiner Liebe, da sieht man, wo Gott ist. Gott beweist sich in seiner Liebe. Denn Paulus schrieb auch an Timotheus, die Christen sind die Gemeinde Gottes, sind die, die von Gott bewegt werden, die Felsen in der Brandung sind, die Pfeiler im Gebäude sind, das nicht umstürzt. Sie sind der Bau Gottes. Ohne diese göttliche Liebe, will der Apostel hier sagen, ist der Bau des Reiches Gottes durch Christen in dieser Welt nicht möglich. Ein siegreiches Überwinderleben, so ermahnt er die Christen zu Rom, geschieht nur durch das Leben in der Heiligung. Das heißt doch, ein Leben, das bestimmt wird von Gott selbst. Er gibt seine guten Gaben und sein Wesen in das Leben der Menschen und bewegt sie auf dem Weg, der ihm gefällt und an dem Werk, was er vollführen will. Wir lesen auch im Korintherbrief von dieser wunderbaren Liebe, dass alles möglich ist zu tun. Aber die Liebe muss dabei sein. Wenn die göttliche Liebe, und hier geht es ja nicht um die menschliche Liebe, die göttliche Liebe nicht dabei ist, hilft gar nichts. Und wenn ich meinen Leib brennen ließe, wenn ich meine Habe den Armen gebe, hilft alles nicht. Wenn nicht Gott dabei ist, Gott, der in Person die Liebe ist. Darum sagte der Herr Jesus einst zu den Jüngern, erinnerte sie an ein neues Gebot, was ja eigentlich ein altes Gebot war, dass sie einander lieben sollen. Und das war keine Aufforderung, gebt euch doch mal Mühe, stellt euch mal zurück und versucht mal ein bisschen nett zu sein, sondern er wies ja auf sich hin dabei. Er soll erkannt werden in dieser Liebe. Und in unserer menschlichen Liebe kann Jesus nicht erkannt werden. Es muss die göttliche Liebe sein. Daran wird man erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr diese Liebe habt. Und wenn die in euch pulsiert. Jeder in der Welt kann neu geboren werden, kann Kind Gottes werden, kann ein Erlöster von Sünde und Tod werden durch das Blut Jesu am Kreuz. Und er kann die verbindliche Liebe unter den Gläubigen kennenlernen. Die Liebe, die für den Nächsten da ist. So sagt der Herr auch an anderer Stelle in Johannes 15 zum Beispiel. Das ist das Gebot, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich. Wie ich euch. Dieses Wort ermahnt uns und sagt uns, es geht um die Liebe, die Jesus zu uns hat. Diese selbe Liebe soll durch uns zum Nächsten kommen. Wie ich. Wir können Jesus nicht kopieren, aber er kann in uns wirken. Das wollte der Apostel Paulus auch den Gläubigen wichtig machen. Denn das Evangelium in dieser Welt, dass Menschen dadurch, wenn es verkündigt wird, anfangen, den lebendigen Gott zu suchen, beginnt immer zuerst in dem Anschauungsunterricht. Wie leben die Gläubigen? Wie lebt die Gemeinde? Wie lieben sie sich? Oder sind sie noch so wie zuvor? Im Umgang miteinander soll das neue Leben aus Gott durch Jesus widerspiegeln und begehrenswert sein. Wir lesen zum Beispiel im Lukas-Evangelium, dass vor Pfingsten das noch nicht möglich war. Da stritten die Jünger miteinander. Warum ging es da? Wer der Größte unter ihnen ist. Und da steht, es kam Zank auf. Das war nicht die Liebe Gottes. Es kam Zank auf. Und was sagt der Herr Jesus? Der Größte ist, wer jedermanns Diener ist. Ihr müsst ganz klein werden, damit ich durch euch wirken kann. Dann kommt es zu dem Miteinander. In der Apostelgeschichte nach Pfingsten lesen wir zum Beispiel, dass dieses Neue aufgebrochen ist, in Kapitel 4, Vers 32. Und die Gläubigen waren ein Herz und eine Seele. Obwohl sie alle unterschiedlich waren, äußerlich gesehen, unterschiedliche Menschen, so wie wir auch alles unterschiedliche Menschen sind. Und doch ein Herz und eine Seele durch den einen Geist, durch die eine Liebe. Das Ergebnis von Golgatha. Der Apostel, der diese Worte hier schreiben durfte an die Gemeinde zu Rom, war ja selbst ein Eifernder für Gott. Er hat vieles getan. Er war ohne Rücksicht auf Verluste ein Prediger seiner Meinung über Gott. Er wollte, dass alle das Gesetz so halten, wie er es verstand. Und wo er den Eindruck hatte, dass jemand nicht so handelte, ging er bis aufs Äußerste, wenn nötig, bis zum Tod für denjenigen. Er sollte aber ein Werkzeug der Liebe Gottes werden. Er erfuhr in seinem eigenen Leben all die Aktionen für Gott schlagen fehl. Nur die Liebe Gottes in meinem Herzen, die dann zum Nächsten wirkt, baut auf. Was er zuvor für seinen Gott tat, erkannte er später als Sünde. Ganz erstaunlich. Er hat doch die Bibel verkündet. Er hat das Gesetz verkündet. Und er sagt, das war falsch. Das war Sünde, wie ich es getan habe. An Timotheus schrieb er deswegen über seinen Vergangenheitszustand als Gotteskämpfer: Ich war früher ein Lästerer, obwohl er doch auf die Gebote Gottes hingewiesen hat, und ein Verfolger und ein Frevler. Mir ist Barmherzigkeit widerfahren, denn ich habe es unwissend getan im Unglauben. Er war ein Lästerer, so nennt er sich, weil er aus eigener Kraft und Regie glaubte, Gott dienen zu können. Und er verdunkelte dabei den lebendigen Gott und seinen Namen und ließ nicht die Einladung heraus, zu diesem Gott der Liebe zu kommen. Und er schreibt weiter: Es ist desto reicher geworden, die Gnade unseres Herrn samt dem Glauben und der Liebe, die hat er plötzlich kennengelernt, die in Christus Jesus ist. Dass es gewisslich wahr und ein Wort des Glaubens wert, dass Christus in die Welt gekommen ist, die Sünder selig zu machen. Und er sagt, da bin ich jetzt der Vornehmste. Ich habe Gott gedient, so dachte ich, wie kein anderer. Und doch bin ich der vornehmste Sünder geworden durch diesen falschen Dienst. Ich glaube, am Anfang des Jahres werden wir immer wieder an die Losung, die Jahreslosung erinnert. Nehmt einander an, wie Christus euch. Wie Christus euch. Das heißt, mit derselben Kraft, mit derselben Liebe, die Christus für uns hat, sollen wir den Nächsten annehmen. Das muss ein Geschenk sein. Und hier heißt es ja, dass einer durch diese Liebe Christi den anderen annehmen soll. Nicht darauf warten, dass der andere mich annimmt, sondern dass ich ihn annehme mit derselben Liebe, die Jesus hat. Wie kann das zugehen, außer durch das Geschenk Gottes? Und wenn ich anfänglich gesagt habe, dass wir einen Text noch dazu haben über die Hochzeit zu Kana, dann machte ja Jesus deutlich, dass es nur durch dieses Geschenk der Liebe Gottes gehen kann, den Nächsten so anzunehmen, wie er uns angenommen hat. Denn es gebrach bei der Hochzeit an Wein. Maria soufflierte es Jesus, sie haben nicht genug Wein. Und er sagte, das ist ja nun nicht meine Aufgabe, hier für Wein zu sorgen. Aber sie wusste, er würde etwas tun. Und sagte dann den Dienern, wenn er euch was sagt, dann macht das so. Und er gab ein Zeichen. Nach der jüdischen Reinigung standen dort 6 Krüge, normalerweise mit Wasser gefüllt, um sich die Hände zu waschen, vielleicht ein wenig das Gesicht, um einfach rituell rein zu werden vor Gott, so dachte man. Und Jesus sagt, nehmt diese 6 Krüge, füllt sie bis oben mit Wasser und dann schöpft das Wasser und gibt es dem Speisemeister. Was kam dabei heraus? Der Speisemeister merkte, das ist kein Wasser, das ist Wein. Aber die Krüge waren eigentlich zur Waschung da, zur rituellen Reinigung für den Gottesdienst. Und jetzt ist plötzlich Wein da drin. Damit wollte Jesus sagen, ja, nur durch mein Blut wirst du rein. Nicht durch die äußeren Riten, nicht durch dein religiöses Wesen, sondern nur durch mein Blut wirst du rein. Ein neuer Mensch, dann wird auch die Liebe Raum gewinnen. Und als der Apostel Paulus das gemerkt hatte, dass er mit seiner Art Gottesdienst eigentlich mehr Schaden anrichtet als das Gute, und er wollte ja Gott verkünden, da drängte ihn sein Herz vor Damaskus zu fragen, was er wirklich tun sollte, als Jesus ihm begegnete. Und er wurde erfüllt mit der Liebe Gottes, mit der werbenden Liebe. Denn er schrieb auch an die Korinther später, Gott war ja in Christus und er versöhnte uns mit sich selber. Und er richtete in uns auf das Wort von der Versöhnung. Und wir sind jetzt Botschafter von der Versöhnung, nicht Botschafter vom Gesetz, sondern von der Versöhnung, von der Liebe. Versöhnung heißt Liebe, heißt ja aufeinander zugehen. Gott ging auf uns zu, er sprach zu, ich vergebe dir, alles soll dir vergeben sein, du sollst ein neuer Mensch sein. Versöhnung, ich habe dich lieb, schon im Alten Testament sprach Gott des Öfteren von dieser Liebe, ich habe dich, euch, je und je geliebt. Darum habe ich das alles für euch getan. Und diese Liebe soll uns auch erreichen. Wenn diese Liebe uns erreicht hat, sich aber nicht ausbreiten kann, dann fangen auch Gläubige an zu kämpfen. Zu kämpfen gegen das Böse. Dabei ist das Böse schon besiegt. Gläubige sollen nicht kämpfen gegen das Böse, sondern sie sollen Verkündiger sein der Liebe Gottes. Denn da, wo diese Liebe pulsiert, hat das Böse keinen Platz. Weil aber doch auch in unseren Landen die Liebe aus Gott zurückgegangen ist, gewinnt das Böse an Raum. Erweckung, Reformation wäre das Stichwort, um wieder dem Bösen nicht Raum einzuräumen, sondern selbst Christus groß zu machen. Die einladende Liebe ist das Wichtige. Sie sei ohne falsch, in welcher Weise? Sie soll dem Guten immer anhängen. Das, was Gottes ist, was von Gott kommt. Die herzliche, brüderliche Liebe untereinander soll spürbar sein, indem einer dem anderen zuvorkommt, die Segenswünsche für den Nächsten ausdrücken. Nicht träge sein in dem, was Gott sagt, dass wir tun sollen, sondern brennend im Geist ihm, dem Herrn, gerne dienen, gerne auch das Gute für den Nächsten fördern. Fröhlich sein in der Hoffnung. Und das Wunderbare ist, hier steht auch noch was von Trübsal. Nicht nur in der Hoffnung, im Blick auf die guten Tage, die wir erleben, noch mehr gute Tage erleben zu wollen, sondern auch geduldig in Trübsal. Auch da soll diese Hoffnung der Liebe vorhanden sein. Und beständig im Gebet. Immer wieder durch das Leben mit Christus auf Gottes Möglichkeiten hinweisen. Das große Dennoch soll über dem Leben der Kinder Gottes stehen. Egal wie es mir geht, dennoch hat Gott die Möglichkeit, mein Leben anders einzurichten. Dennoch hat Gott die Möglichkeit, mein Leben herrlich zu vollenden auf dieser Erde. Das große Dennoch. Und nehmt euch auch der Nöte der Heiligen an. Das heißt auch immer wieder die Verbindlichkeit, die Einheit im Herrn zu suchen. Und die uns verfolgen, die uns Schwierigkeiten bereiten, was sollen wir da tun? Die Liebe kann sie segnen. Segnet sie. Segnet die euch verfolgen. Schimpft nicht auf sie, sondern segnet sie. Die Liebe Gottes ist segnend. Sogar vom Kreuz herab segnete Jesus: Vater, vergib ihnen. Sie wissen gar nicht, was sie tun. Diejenigen, die Christen verfolgen, wissen auch nicht, was sie tun. Segnet die euch fluchen. Das tut die Liebe Gottes. Und trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch zu den Geringen herunter. Denen, zu denen, die Jesus suchen. Und haltet euch nicht selber für klug, sondern die einzige Klugheit ist Gott in Jesus. Nur er hat Recht, wir nicht. Das heißt also, die Liebe soll ohne falsch sein, denn sie bewirkt Zusammenhalt der Gläubigen und den Aufbau der Gemeinde durch Wachstum nach innen und nach außen. Wer kann diese Liebe zum Leben empfangen? Und wie? Alle, die von ganzem Herzen Gott glauben und vertrauen, die ihr Leben ihm total unterstellen, die da glauben, dass Jesus Christus in die Welt gesandt worden ist, um den Preis für die persönliche Sünde und die Folge der Sünde zu bezahlen. Das ist dem Tod. Die das von ganzem Herzen glauben und die das Kreuz Christi dankbar für sich annehmen und sich gerne zu dem Kreuz bekennen und sagen: Ja, eigentlich, ich müsste dort hängen, aber du hast für mich dort dein Leben gelassen. Ich nehme das im Glauben an. Und die da glauben, dass er, der Herr, nach dem Leiden von den Toten auferweckt worden ist und nun gen Himmel gefahren ist, die sind bereit, diese Liebe zu empfangen. Alle, die Jesus in ihr Leben eingeladen und aufgenommen haben, so wie er das auch im Johannes 14 sagt: Wer mich liebt, der wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden kommen und Wohnung bei ihm machen. Wir sind dann zu Hause bei dem Einzelnen. Die Jesus eingeladen haben, haben dann auch die Gabe des Heiligen Geistes, der Liebe, empfangen. Es strömt aus ihnen die Liebe heraus. All das andere, was nicht zu dieser Liebe gehört, ist zurückgewichen. Durch diese Gabe, die Aufnahme Jesu in unser Leben, empfangen wir mit ihm all das, was zum Segnen in dieser Welt und des Nächsten nötig ist, damit Menschen zu Gott eingeladen werden durch dein Leben, weil du sie lieb hast, weil du sie segnest. Hier liegt also das Geheimnis, um am Bau der christlichen Gemeinde, der Gemeinde Jesu in dieser Welt tätig sein zu können. Auf diese Weise kann jeder ein Mitarbeiter sein im täglichen Leben. Wir haben Zeugnisse von den Erweckungspredigern vergangener Jahre, Jahrzehnte oder Ende auch des 19. Jahrhunderts. Da war zum Beispiel der Rosenius, manche kennen den Namen. Er war der Erweckungsprediger von Schweden, von den skandinavischen Ländern. Ja, es ging ja auch herunter bis schwappte rüber nach Deutschland. Dieser Mann hatte Folgendes gesagt. Wir kennen ja das königliche Gebot, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, das kennen wir. Hier finden sich, sagt er, ein großer Unterschied zwischen den Christen, wenn man genau hinsieht. Einige sind bekümmert um ihren Nächsten und arbeiten mit Freude an seiner Bekehrung. Andere leben in sorgloser Gemächlichkeit, sind geistliche Egoisten, die nur sich selber leben. Wir müssen sie fragen, lebst du ein frisches, geistliches Leben? Lebst du in der Gemeinschaft mit deinem Heiland? Alle, die für die Errettung der Seelen arbeiten, müssen an Jesu Wort denken, dass alles auf der Quelle im Innern beruht. Das, was wir geschenkt bekommen haben, auf einer gesunden, lebendigen Gemeinschaft mit Jesus, der allein der Welt das Leben geben kann. Wenn Paulus davon spricht, die Liebe Christi dringt uns so, sie ist die treibende Kraft für seine unermüdliche Wirksamkeit. Nur sie. Sie macht ihn so brennend im Geist. Nun genügt es nicht, Christi Liebe nur mit dem Verstand zu erfassen. Soll sie im Herzen eine treibende Kraft werden, muss man sie im Glauben annehmen und in dem Licht sehen, das der Geist gibt. Schauen, wie der Heilige Geist die Dinge sieht. Sie muss unser Herz mit Friede und Freude im Heiligen Geist erfüllen. Dann erst wird sie eine Quelle, die mit zwingender Kraft aus dem Innern hervorströmt. Als dieser Mann Ende des 19. Jahrhunderts in Schweden und den nordischen Ländern anfing, diese Botschaften zu predigen, haben viele Christen der damaligen Zeit erkannt, dass sie gar nicht darin leben. Und sie taten Buße. Und es brach eine Erweckung aus. Sie wollten jetzt alle von Jesus allein erfüllt sein und von seiner Liebe bestimmt, dass sie mit seiner Liebe den Nächsten lieben. Und so gab es eine riesige Bewegung, die auch zum Segen wurde für die noch Nichtgläubigen. Plötzlich erkannten sie, Gott ist ja da in seiner Liebe. Christus ist vorhanden, wie er es gesagt hat, dass er unter den Seinen lebt. Und viele bekehrten sich. Diese handelnde Liebe ist ja nicht umsonst so genannt als erste Frucht und oberste Frucht des Heiligen Geistes. Denn wo die Liebe nicht ist, ist auch keine Freude, ist auch kein Friede, ist auch keine Geduld, keine Freundlichkeit, keine Güte, keine Treue. Die Liebe beinhaltet alle diese Eigenschaften in sich durch den Heiligen Geist. Und wo diese Liebe nicht arbeitet, nicht zum Vorschein kommt, sagt das Wort Gottes, hat noch keine Glaubensverbindung mit dem liebenden Gott in Christus stattgefunden. Denn wo diese stattgefunden hat, pulsiert diese Liebe Gottes. So schreibt Johannes auch in seinem ersten Brief, ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben. Warum? Denn die Liebe ist von Gott. Und wer liebt, der ist von Gott geboren. Wer nicht liebt, ist von Gott nicht geboren. So schreibt er weiter. Wo diese göttliche Liebe noch nicht im Herzen des Menschen arbeitet, macht sich die Liebe zur Welt, zum Leben der Vergänglichkeit breit. Sie ist sehr tätig, diese Liebe, und verbreitet Sorgen, Hoffnungslosigkeit, Zukunftslosigkeit. So sagt ja Gottes Wort uns auch deshalb, habt doch nicht lieb die Welt, sondern die Liebe Gottes soll euch bewegen. Denn wenn jemand die Welt lieb hat, in dem kann nicht die Liebe des Vaters arbeiten. Da ist nicht die Liebe des Vaters. Die Welt vergeht doch mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Gott muss in uns sein. Zu Beginn des neuen Jahres, wenn wir uns unter die Jahreslosung gestellt haben, und wir wollen sie ja nicht nur lesen und hören, sondern wir wollen sie erleben, praktisch erleben, muss Gott uns bewegen können an seinem Werk. Denn er ist Liebe. Und wer in dieser Liebe, das heißt in Gott bleibt, der bleibt in der Liebe und Gott in ihm. Und da fragen wir uns natürlich und dürfen uns fragen, müssen uns sogar fragen, stehen wir noch in dieser Verbindlichkeit mit dem Herrn, in der ersten Liebe? Wir stehen, und das sehen wir auch an den Zeichen der Zeit, in der Endzeit, wie wir sie nennen. Denn der Herr sagte auch zu den Gemeinden in der Offenbarung, haltet doch fest, was ihr habt. Siehe, ich komme bald. Niemand soll euch diese Krone des Lebens, die Liebe, nehmen. Die Gegenwart der Kraft aus der Ewigkeit. Diese Mahnung ist deshalb so wichtig, warum Paulus auch durch diese Liebe zum Gemeindebau im Miteinander aufrief, weil es in dieser Endzeit auch Strömungen des antichristlichen Reiches schon gibt und immer mehr geben wird. Und wenn die Ungerechtigkeiten zunehmen und die erste Liebe nicht vorhanden ist, erkaltet der Rest der Liebe immer mehr. Jesus mahnte und warnte davor und sagte, es werden viele abfallen und werden sich untereinander verraten und untereinander hassen. Das ist so ein Allgemeinwort. Man lehnt sich ab, man redet übereinander, man beurteilt den anderen. Ja, sie werden untereinander nicht grün sein. Sie werden sich nicht in der Liebe Gottes mehr annehmen, sondern sie lehnen sich ab. Sie werden sich verraten. Und es werden sich viele falsche Propheten erheben, werden auch viele verführen deswegen. Und weil die Ungerechtigkeit überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Jesus ist dann rückläufig in unserem Leben. Bereits in einem Sendschreiben wies der Herr deutlich darauf hin, an die Gemeinde zu Ephesus, und er sagte, dass sie sehr beflissen ist, Gutes zu tun. Ja, sogar die Menschen prüft, ob sie echt sind. Den anderen prüfen, ob er im Glauben ist, oder eben die da Apostel sich nennen, ob sie wirklich welche sind. Und sie haben etliche gefunden, dass die gar keine Apostel sind, sondern sie sind Lügner. Der Herr sagt, das habt ihr alles getan. Ihr habt auch Kraft, irgendwie die Ungerechten zu tragen. Aber eines ist euch nicht mehr gegeben. Die erste Liebe, die ist nicht mehr vorhanden. Ihr überlasst euch euch selber. Ihr fangt wieder an, selber als Christ zu leben in dieser Welt. Ihr wollt nicht mehr getrieben sein durch euren Erlöser, Jesus. Das ist eine harte Rede, aber eine klare Rede. Eine Rede, die mein Herz erfasst und erfüllt und will mich herausrufen, um die Anbindung an den, der mich erlöst hat, in Ewigkeit wieder zu suchen. Die erste Liebe heißt doch, alles, was er sagt, das sollen wir tun. Wir lernen aus diesem Text, den Paulus ja an die Gläubigen schrieb, nicht an Ungläubige, dass zum einen Gott Liebe ist. er seinen Sohn sandte, ohne uns zu fragen, ob wir das wollen, um uns zu erlösen von Sünde und Tod und auch von der Lieblosigkeit, die ja, wie wir merken, in der Welt nur Zank, Streit, Hass, Mord und Krieg hervorrufen. Das macht die Lieblosigkeit. Wir dürfen als Kinder Gottes einander annehmen, haben wir gelernt und gelesen, und dürfen dadurch den anderen Menschen diese Liebe Gottes zeigen. Das Leben aus Gott baut nämlich den Nächsten auf und verhindert das zerstörende Machwerk des Satans. Alle können, und das soll deutlich werden auch in unserer Umgebung, alle können an Christus glauben und sich versöhnen lassen mit Gott, um auch die Liebe Gottes zu erfahren. Die Zeit der Entscheidung, so lesen wir, und Hiob hat es ja auch erkannt, ist kurz. Weil das Menschenleben kurz ist, darum gilt die Einladung immer für jetzt, für heute. Für heute. Dass ich heute mein Herz ihm öffne und sage, erfülle du es mit deiner Liebe. Komm in mein Herz. Ich will dir ganz gehören. Mein Leben soll nicht abhängig sein vom Verhalten des Nächsten, sondern von deinem Erlösungswerk. Das ist so wichtig. Denn zusammenfassend heißt es ja auch in Römer 13, die Liebe ist das Einzige, was dem Nächsten gar nichts Böses tut. Sie ist sogar des Gesetzes Ende. Alles, was das Gesetz Gottes fordert, ist in dieser Liebe vorhanden, ist erfüllt. Gesetzeserfüllung. Und die ihr nun Zeit habt, erkennt das, nämlich, dass die Stunde da ist, diese Liebe zuzulassen, aufzustehen vom Schlaf, denn unser Heil ist jetzt näher als zu der Zeit, da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber nahe herbeigekommen. Lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichtes. Also noch einmal, die Liebe lehnt das Böse ab, sucht nur das Gute. Die Liebe nimmt die Glaubensgeschwister alle herzlich an. Sie dient Gott absolut gerne. Sie ist geduldig im Gebet und wartet immer auf die Hilfe des Herrn. Sie sucht in ihrem Gebet die Umsorgung der Gemeinde und die Errettung aller Menschen erhofft sie. Sie trägt den Nächsten mit, begleitet ihn und die Einheit im Geist sucht sie. Den Zusammenhalt aller Gläubigen fördert sie. Und die Liebe für Gott zeigt auf, dass er allein weise ist. Dass es keinen weisen Menschen gibt in der Gemeinde, außer Gott, der alles weiß. Gott hat uns gerufen, er hat uns in Jesus zuerst geliebt. Darum hält er uns diese seine Liebe vor und will uns dadurch führen. Wo finden wir die Erneuerung? So hat auch der andere Erweckungsprediger in England etwa zur gleichen Zeit wie Rosenius die Frage gestellt. Es gab ja unter Spurgeon auch eine große Erweckung. Und er sagte, ja, wo finden wir denn diese Erneuerung? Er schreibt, ich habe Ärzte sagen hören, dass wenn ein Mensch krank sei, es keine Stätte gäbe, die sich so für ihn eigne als die, an welcher er geboren worden ist. Und wenn unsere Liebe schwach und kalt wird, dann gibt es zu ihrer Wiederherstellung keinen besseren Ort als den, welcher ihr das Leben gegeben hat, wo sie geboren ist. Wo ist unsere Liebe zu Jesus geboren? unter romantischen Szenerien? Oh nein, wurde sie an den Abhängen des Sinai geboren, als Gott vom Sinai kam und der Heilige vom Berg Pharan, wo die Berge und die Felsen wie Wachs vor dem Herrn zerschmolzen? Wurde unsere Liebe auf Tabor geboren, als unser Herr verklärt ward, als sein Kleid weiß ward wie der Schnee, so dass kein Färber auf Erden es so weiß färben konnte? Oh nein, dort wurde sie nicht geboren. Denn über die Augen derer, die damals auf ihn blickten, auch auf Tabor, brach das Dunkel herein und sie wurden schläfrig, denn die Herrlichkeit überwältigte sie. Darum lasst mich zu euch sagen, woher die Liebe ihr Leben bezogen hat. Sie wurde allein geboren im Garten Gethsemane, wo Jesus große Blutstropfen schwitzte. Sie wurde genährt im Palast des Pilatus, wo Jesus seinen Rücken für die Geißel entblößte und sein Antlitz darbot, dass es bespieden werden konnte, und sein Haupt, damit die Dornkrone darauf gedrückt werde. Die Liebe wurde genährt unterm Kreuze, unter dem Seufzen eines sterbenden Gottes, unter dem Tröpfeln des Blutes eines Heilands. Darum sollen auch wir dieses Zeugnis ablegen. Die Liebe entspringt nirgendswo anders als am Fuße des Kreuzes. Darum sind wir gerufen, zur Erneuerung zum Kreuz zu kommen. Mir ist dabei ein Lied eingefallen, was auch in unserem Liederbuch steht, wo wiederum auch in demselben Jahrhundert die Johanna Meyer dichtete: Komm zum Kreuz mit deinen Lasten, müder Pilger du. Bei dem Kreuz, da kannst du rasten, da ist Ruhe. Und im letzten Vers: Trost, Vergebung, ewiges Leben fließt vom Kreuz dir zu. Bei dem Kreuz wird dir gegeben Himmelsruhe. Und das soll uns immer wieder neu bewusst werden, neu geschenkt werden, damit auch die Jahreslosung nicht nur ein frommes Wort bleibt, sondern eine Erfahrung. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Amen.